Keine Gnade, der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten.
Hallo ihr lieben Gnadenlosen, herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Für den folgenden Fall möchte ich euch als Hintergrundlektüre das Buch Serienmörder der DDR von Hans Thiers empfehlen. Das Buch enthält 12 außergewöhnliche Serienmordfälle, die der ehemalige Ermittler anhand von Gerichtsakten, von Dokumenten und von Bildern intensiv aufarbeitet. Wo ihr das Buch findet, wisst ihr: www.keinegnadepodcast.com, unter Literatur einfach auf das Bild klicken. Und von mir bekommt ihr, wie in den letzten Malen auch, ein kleines Video, in dem ich euch das Buch kurz vorstelle auf den sozialen Medien. Ja, in den kommenden Ausführungen habe ich zum Schutz der Persönlichkeitsrechte einige Namen verändert. Wir beginnen wie immer am Anfang. Hilma Swinka wurde 1938 in Berlin geboren. Sein Vater, der vor allem für seine cholerische Art bekannt war, geriet im Zweiten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft. Und so wurde Hilma hauptsächlich von seiner Mutter erzogen und er begann schon zu Schulzeiten ähnlich auffälliges Verhalten wie sein Vater zu zeigen. So konnte er nicht viele Freunde finden und wurde schnell zum Außenseiter. Seine schulischen Leistungen, die ließen dann ebenfalls zu wünschen übrig und so beendete er die Schule wenig zufriedenstellend. Er beginnt nach der Schule eine Lehre als Bauschlosser, die bricht er allerdings nach wenigen Monaten schon wieder ab. Er leidet dann unter einer Netzhautablösung und muss sich dann einer Augenoperation unterziehen. Und dies führt dazu, dass er fortan eine getönte Brille tragen muss. Und das führt dazu, dass sein Außenseiterstatus noch einmal unterstrichen wird. Er wird also ständig gemobbt und auch verprügelt und er will das nicht mehr ertragen. Also beginnt er damit, Boxen zu lernen. Er will sich nämlich endlich behaupten, er will sich endlich durchsetzen und er will nicht mehr auf der Opferseite stehen. Er will nicht mehr der Kleine sein, er will nicht mehr derjenige sein, der alles einsteckt, sondern er will derjenige sein, der austeilt. Also es geht nicht mehr ums Wehren per se, sondern es geht darum, vom Opfer zum Täter zu werden. Mit dem Training stärkt er dann natürlich auch sein Selbstbewusstsein. Es ist ja meistens so, wenn man sich sportlich betätigt und wenn man lernt, sich zu wehren, dass man auch das Selbstbewusstsein stärkt. Aber bei ihm sind die Ziele anderen. Und er empfindet seinen Peinigern gegenüber Aggression und Wut. Und die lässt sich durch dieses Training nicht abbauen, denn das ist ja auch nicht sein Ziel. Sie lässt sich nicht kontrollieren, sondern er baut das Ganze auf. Das heißt, wir haben eine fatale Mischung, die nicht zu einer gesunden Selbstwahrnehmung führt, sondern zu einer gefährlichen Selbstüberschätzung. Mit der Zeit fühlt er sich also nicht nur stärker, er ist es auch. Er wird stärker, seine Körperkraft nimmt zu und gepaart mit Alkoholkonsum ist er nicht mehr aufzuhalten. Er beginnt also binnen kürzester Zeit damit, Menschen zu verprügeln und sich quasi seiner Wut ausliefernd. Also er ist selber quasi ein Opfer seiner eigenen Wut und dementsprechend hagelt es vor Strafen wegen Körperverletzungen und auch wegen Sachbeschädigung. Schließlich bekommt er einen Job in der Pathologie in der Berliner Charité als Sektionsassistent. Und das ist etwas, was ihm richtig viel Spaß macht und auch seine Fantasie beflügelt. Was er besonders faszinierend findet, sind die scharfen Klingen, mit denen dort gearbeitet wird. Das heißt die Skalpelle. Er stiehlt also immer wieder welche, um sie zu Hause bei sich aufzuheben und legt sich in diesem Zuge eine umfangreiche Messersammlung an. Die beinhaltet nicht nur Skalpelle, sondern auch alle anderen Arten von Messern. Und so langsam aber sicher verliert er auch den Bezug zwischen Recht und Unrecht. Er war, wie gesagt, erst auf der Opferseite, jetzt gerät er immer mehr auf die Täterseite und er weiß eigentlich gar nicht mehr, was was noch richtig ist und was falsch ist. Es sind nur noch seine Regeln, die gelten und nicht die Regeln der Allgemeinheit und des zwischenmenschlichen Miteinanders. Es reiht sich dann schließlich eine weitere Vorstrafe in seine Vita ein und dieses Mal ist es Diebstahl, für den er auch gleich 6 Monate im Gefängnis verbringt. Aber davon lässt er sich nicht abschrecken und er verliert auch seinen Job nicht. Also er kann, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wird, seinen Job in der Berliner Charité als Sektionsassistent wieder aufnehmen. Er lernt dann seine erste Freundin Monika kennen und die wird auch recht schnell von ihm schwanger. Die beiden ziehen zusammen, um sich auf eine gemeinsame Zukunft als Familie vorzubereiten. Und in den 60er Jahren gehört es immer noch zum guten Ton, kein Kind ohne Ehe zur Welt zu bringen. Und so versprechen sich die beiden zwar die Heirat, aber Hilmars Neigung zu körperlicher Gewalt, die kommt auch in der Beziehung zum Tragen. Das heißt, er geht jetzt nicht mehr nur auf potenzielle Leute los, die ihm gefährlich werden können oder auf seine Peiniger los, sondern er geht auch auf Menschen los, die nicht so funktionieren, wie er das gerne möchte. Er greift also seine Verlobte an. Sein Potenzial für Gewalt und sein Potenzial für Aggression nimmt also immer bedenklichere Ausmaße an. Er zerstört also Monikas Wohnungseinrichtung und er bewirft sie sogar mit Messern. Monika ruft daraufhin die Polizei. Swinker prügelt dann auf die Polizisten ein, die können ihn dann aber schließlich festnehmen. Und so verbringt er nochmal 4 Monate hinter Gittern, aber auch dieses Mal von Läuterung oder Erkenntnis keine Spur. Im Gegenteil, die Wut in ihm wird stärker und stärker und übernimmt immer mehr die Kontrolle. Nach seiner Freilassung im Jahr 1962 schwängert er dann Monika erneut, weshalb sie dann schließlich doch in den Bund der Ehe eintreten. Aber weder das Leben als verheirateter Mann noch seine beiden Kinder bringen eine gewünschte Wende in seinem Leben. Er ist und bleibt gebrandmarkt von seiner Vergangenheit und er kann keine anderen Gefühle zulassen außer Wut und Zorn. Also weder seine Frau noch seine Kinder bedeuten ihm was. Er baut gar keine Bindung auf. Diese Ehe geht er also nur ein, weil es zum guten Ton gehört, weil es gesellschaftlich so von ihm erwartet wird. Aber es ist keine Liebe. Und auch zu seinen Kindern hat er keine Beziehung. Er empfindet nichts für sie. Es ist dann wieder eine Schlägerei, die ihn für 1 Jahr und 4 Monate in den Knast bringt. Und Monika nutzt diese Chance und trennt sich von Hilmar. Im Jahr 1964 verlässt er das Gefängnis wieder und zieht vorerst bei seiner Mutter ein. Jetzt erhält man zum ersten Mal das Gefühl, dass er sein Leben ändern möchte. Er darf abermals als Sektionsgehilfe in der Berliner Charité arbeiten und er schafft es sogar, sich eine Beförderung zu erarbeiten. Der Job macht ihm, wie gesagt, Spaß. Es gefällt ihm dort und ja, man bekommt wirklich so den Eindruck, na, vielleicht kriegt er sein Leben jetzt so langsam in den Griff. Er wagt dann auch einen neuen Beziehungsversuch und zwar mit der 43-jährigen Inka. Die Beziehung startet sehr schnell, endet aber noch schneller. Man verspricht sich im Frühjahr des Jahres noch heiraten zu wollen, aber die Trennung erfolgt dann schon im Dezember, weil er wieder in seine alten Muster zurückfällt und auch Inka gegenüber Gewaltausbrüche hat. Also er greift sie wieder an, er schlägt sie und so weiter. Und Inka hält das nicht mehr aus. Wir haben hier einen Altersunterschied von 16 Jahren zwischen den beiden. Also Hilmar Swinker ist zu dieser Zeit 27, sie ist 43 und sie hat da so ein bisschen die neue Liebe, so einen zweiten Frühling im Prinzip und sie hat sich da viel von erhofft, aber es ist eigentlich ein Albtraum, in den sie gerät und dementsprechend flüchtet sie kurze Zeit später. Jetzt lernt Hilmar wieder eine Frau kennen und zwar Gertrud und mit der möchte er sich dann ein neues Leben aufbauen und zieht auch mit ihr zusammen. Aber, wie man es sich bei diesem Werdegang bereits denken kann, auch dieses Mal klappt es nicht. Er fängt wieder an, Alkohol zu trinken. Er fängt wieder an, abermals in seine alten Muster zu fallen, auch wenn er eigentlich sich vorgenommen hat, okay, jetzt klappt es aber. Es nützt einfach nichts. Er vergisst also all seine guten Vorsätze und prügelt nicht nur auf seine Freundin Gertrud ein, sondern noch auf eine weitere Frau. Es klingt wie eine kaputte Schallplatte, aber er wiederholt genau das, was er auch 1962 schon getan hat. Er verprügelt die Beamten, die ihn festnehmen wollen, als Gertrud Hilfe ruft und fängt sich damit dann wieder eine zusätzliche Anklage ein. Zum einen wegen Körperverletzung, zum anderen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das Urteil lautet 1 Jahr und 6 Monate. Er bleibt im Knast, die Zeit vergeht, Freilassung im Jahr 1967. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass ihn weder Gertrud wiedersehen will, noch die Berliner Charité. Hilmar ist nicht der Meinung, dass das ein Grund dafür ist, dass er sein Leben umkrempeln sollte. Also, was macht er? Er sucht sich einen anderen Halt. Und zwar dieses Mal wieder eine neue Freundin, Magdalena. Sie ist allerdings nur Mittel zum Zweck. Er möchte seine sexuellen Gelüste befriedigen. Er möchte im Prinzip einen Menschen haben, zu dem er Bezug hat. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, einen Anlaufpunkt zu haben, wo er hin kann. Aber Hilmar ist es eigentlich auch egal, ob die Frauen, die er schlägt, ob er die liebt oder nicht. Also er schlägt ja im Prinzip eigentlich alles, was ihm in die Quere kommt und was irgendwie nicht so funktioniert, wie er das will. Wer nicht gehorcht, muss leiden. Seinem verlorenen Traumjob in der Pathologie folgt dann eine Anstellung bei VEB Stereomat. Das ist eine Firma, die damals ein bekanntes Gerät zur Bildbetrachtung ähnlich einem handlichen Diaprojektor hergestellt hat. Und heute gibt es die nur noch in Museen tatsächlich. Also für die jüngere Generation unter euch, Dias waren damals Fotos, die man an der Wand gucken konnte, weil man sie in so einen Projektor gesteckt hat. Man konnte die vergrößern. Ich weiß nicht, ob hier wirklich noch Leute dabei sind, die so jung sind, dass sie nicht wissen, was Dias ist. Falls ja, meldet euch doch mal. Würde ich gerne wissen, ob ihr noch mit Dias zu tun hattet. Ja, zurück zu Hilmar Zwinker. Bin ein bisschen abgedriftet. Kommt ja ab und zu mal vor bei mir. Hilmar Zwinker, man kann eigentlich in diesem Moment nicht mehr sagen, dass er überhaupt noch einen Wunsch oder eine Hoffnung auf ein geregeltes Leben hatte. Man weiß es eigentlich nicht. Die Frage ist, inwiefern hat er auch überhaupt einen Bezug dazu gehabt, was ein geregeltes Leben bedeutet. Denn prinzipiell hat er nie wirklich eins gehabt. Er schafft es zumindest, sich 2 weitere Jahre insofern über Wasser zu halten, als dass er zumindest nicht mehr gesetzlich in Erscheinung tritt. Aber was Gewalt angeht, ist er nach wie vor nicht abgeneigt. 1967 verliebt er sich dann Hals über Kopf in Rosi. Rosi ist 4-fache Mutter und lebt von ihrem ersten Ehemann getrennt. Die beiden heiraten und im August 1968 kommt ein gemeinsamer Sohn zur Welt. Rosi trennt sich schnell von ihm aus bekannten Gründen. Sie erstattet Anzeige wegen Körperverletzung. Es ist also wieder passiert und zieht zurück zu ihrem Ex-Mann und nimmt die Kinder mit. Ende des Jahres 1968, also ihr seht, das geht alles sehr, sehr schnell bei ihm. Dieser Zusammenbruch in ihm von das ist die Frau meines Lebens zu, ich prügel dich, ist relativ kurz. Also es sind ganz, ganz kurze Phasen, in denen er überhaupt dazu in der Lage ist, einigermaßen normal zu sein. Was nicht gewiss ist, was ich nirgendwo finden konnte, ist, ob die Frauen ihn als total netten und freundlichen, gewaltfreien Menschen kennenlernten oder ob am Anfang auch schon so eine gewisse Spannung da war und die Frauen einfach nur dachten, ach, der wird sich schon bessern, weil das ist ja auch immer so ein bisschen was es öfter gibt, dass Frauen immer so ein bisschen dieses Gefühl haben, jemanden retten zu wollen oder auch so ein bisschen dieses Bad Boy-Image eigentlich ganz spannend finden. Und da konnte ich leider nichts zu finden, ob das hier auch der Fall war, dass die Frauen gesagt haben, okay, sie wissen eigentlich, dass der es faustdick hinter den Ohren hat und machen es trotzdem oder ob sie blind in diese Sache reingelaufen sind. Das weiß ich leider nicht. Wäre interessant zu wissen, aber nichtsdestotrotz läuft alles relativ schnell ab. Wir sind also Ende des Jahres 1968 jetzt und er lernt Carla kennen. Carla ist 37 Jahre alt, sie ist Alkoholikerin und das empfindet Zwinker als extrem störend. Er ist zwar selbst dem Alkohol nicht abgeneigt, aber er mag das gar nicht, dass seine Freundin bzw. Partnerin Alkohol trinkt oder sich exzessiv betrinkt. Er ist aber trotzdem den Sex mit ihr nicht abgeneigt, aber auch sie ist und bleibt nur Mittel zum Zweck. Bekannt ist in diesem Fall nur in der Beziehung mit Carla, dass auch diese Beziehung gewalttätig und konfliktbehaftet war. Tiefere Informationen gibt es hierzu allerdings nicht. Am Donnerstag, den 13. Februar 1969, wird in manchen Teilen der DDR Weiberfasching gefeiert. In anderen Teilen wird an diesem Tag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg gedacht. Das ist ein absoluter Kontrast zueinander. Das heißt, wir haben einmal Feierlichkeiten und einmal im Prinzip Trauertag. Und an diesem Abend ist Svinka beim Kartenspiel in einer Kneipe. Und hier wird auch relativ viel Alkohol getrunken. Und es fließt der Alkohol in Strömen, aber was ebenso fließt, ist das Blut. Im völligen Rausch schlägt Svinka einen seiner Mitspieler nieder und verletzt ihn dabei schwer. Wir wissen nicht, in welcher Stimmung die sich allgemein befunden haben, also ob das eher diese schwere Stimmung war, von wegen hier ist Trauertag, oder ob das eher diese wir sind rotzbesoffen Fasching-Stimmung gewesen ist. Im Prinzip ist es aber so, ich sage dauernd im Prinzip, das nervt mich selber, es tut mir sehr leid, aber irgendwie ist das heute so mein Wort. Ich versuche es mir abzugewöhnen. Es ist also so, dass er ungeachtet dessen, in welcher mentalen, emotionalen Verfassung er sich befindet, er zuschlagen kann. Er ist also aufgeheizt von dieser Tat. Es war ein ganz normales Kartenspiel und die haben sich einfach niedergeprügelt. Ich meine, gut, das kennt man vielleicht vom Monopoly, da kann das auch mal passieren, aber hier war es jetzt auch beim Kartenspiel so. Und er ist von dieser Tat total aufgeheizt und er geht nach Hause und er ist in der richtigen Stimmung. Er ist wütend, er ist vom Alkohol übermütig und fühlt sich stark. Und es ist nicht klar, ob er in diesem Moment erst einen Plan fasste, Morde zu begehen, oder ob er schon länger darüber nachgedacht hat. Aber die Stimmung passt in diesem Moment. Und das ist, deswegen habe ich das erwähnt mit Weiberfasching bzw. der Kontrast. Also die Frage ist, in welcher Stimmung er sich gerade befunden hat. War er eher depressiv oder war er eher übererregt in dieser Partystimmung? In dem Bereich, in dem er unterwegs war, ist es eigentlich keine große Feierlichkeit gewesen vom Fasching, aber da konnte ich auch nichts drüber finden. Es ist im Prinzip auch nicht so wichtig. Ich fand es aber einfach interessant, um sich so ein bisschen in diese Situation reinzuversetzen und um zu sehen, okay, wie geht es ihm in diesem Moment, dass er anfängt, darüber nachzudenken, ich bringe jetzt jemanden um. Aber er ist in diesem Gedankengang fest. Er möchte jemanden umbringen und er weiß auch, wen er umbringen möchte, und zwar Rosi. Die Frau, die er geliebt hat, mit der er zusammen sein wollte, die auch ein Kind von ihm hat und die aber sich von ihm getrennt hat und zu ihrem Ex-Mann zurückgekehrt ist, weil er ja wieder aggressiv geworden ist. Jetzt kommt für ihn ein Problem auf und das ist das Bizarre an diesem Fall. Er hat Zweifel, ob er überhaupt dazu in der Lage sein wird, diese eine letzte Hemmschwelle der Gewalt zu überschreiten. Er fragt sich also, bin ich überhaupt dazu in der Lage, einen Menschen zu töten? Und bin ich überhaupt dazu in der Lage, einen Menschen zu töten, den ich liebe? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Er fasst also einen Entschluss und ich bin nicht sicher, ob es etwas in der Art und Weise anderswo schon mal gegeben hat. Wenn ja, dann sagt mir gerne Bescheid. Er fasst also den Entschluss, den eigentlichen Mord erst einmal an einer anderen Frau zu üben, die ihm nicht so viel bedeutet. Was ihm klar ist in dem Moment, er möchte für seine Tat ein Messer verwenden. Messer mag er, mit Messern fühlt er sich wohl und er kann mit Messern umgehen. Er steckt sich also ein Brotmesser in die Tasche und er wählt sich als Opfer Inka aus. Wir erinnern uns, Inka, 16 Jahre älter als er, und die wollte er das war eine recht kurze Beziehung, die hielt ja nur wenige Monate, und die wollte er vor ein paar Jahren eigentlich noch heiraten. Und jetzt denkt er sich, die ist ideal, um einfach mal zu üben, kann ich überhaupt jemanden umbringen? Um 12:30 morgens klopft er an ihre Tür und er bittet sie darum, die Nacht bei ihr verbringen zu dürfen. Warum sie ihn hereingelassen hat und wieso sie mit ihm das Bett geteilt hat, das wissen wir nicht. Er hat anscheinend genügend Vertrauen in ihr erweckt, dass sie ihn bedenkenlos reingelassen hat. Die beiden liegen also schließlich im Bett und Hilma Svinka ergreift die Gelegenheit und legt beide Hände um Inkas Hals. Als er sicher ist, dass sie tot ist, nimmt er das Brotmesser raus und schneidet ihr damit die Kehle bis zur Wirbelsäule hindurch. Was er nicht weiß, ist, dass zu diesem Zeitpunkt Inka noch lebt. Dies wird erst in der späteren Obduktion durch die eingeatmeten Blutspuren in der Lunge nachgewiesen. Svinka sticht dann noch mehrfach in ihr Herz und setzt dann einen langen horizontalen Schnitt an, mit der die Bauchhöhle seiner ehemaligen Verlobten öffnet. Diese Handlungen mit dem Messer, die sind eigentlich nicht nötig, um sein Opfer zu töten. Hilma Svinka ist es jedoch wichtig herauszufinden, ob er physisch und psychisch dazu in der Lage ist, eine solche Tat durchzuführen. Er möchte wissen, und das ist so absurd, welche Gefühle das in ihm auslöst und auf welche Situation er sich einstellen muss. Und was er feststellt, ist, dass sowohl das Töten als auch das Verstümmeln der Leiche ihn völlig kalt lassen. Aber Svinka ist sich immer noch nicht sicher, ob er dies auch bei der Mutter seines erst 6 Monate alten Kindes schaffen würde. Das ist ja, wie gesagt, eine Frau, die er eigentlich liebt, wie er zumindest behauptet hat. Und so beschließt er, auf Nummer sicher zu gehen und will noch eine weitere Probetat durchführen. Eine Stunde später, um 1.30 Uhr, klingelt er also bei Carla. Carla ist die 37-jährige Alkoholikerin, die er Ende 1968 kennengelernt hat und mit der er eine rein sexuelle Beziehung hatte, sie aber nicht geliebt hat. Carla steht zu diesem Zeitpunkt schon unter Alkoholeinfluss und sie beschließt sogar, Sex mit ihm zu haben. Auch hier ist es unklar, warum sie ihn reingelassen hat, denn sie kennt ihn als gewalttätig. Die beiden ziehen sich also aus, landen gemeinsam auf Carlas Sofa und dann entscheidet sich Hilma, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Er schlingt also wieder die Hände um ihre Kehle und drückt zu. Als er nach einiger Zeit dann aber von ihr ablässt, hört er, dass sie noch röchelt, also dass sie noch Atemgeräusche von sich gibt. Dann nimmt er ein Sofakissen und drückt es ihr ins Gesicht. Er prüft dann ihren Herzschlag, stellt zwar keine Regung mehr fest, möchte jedoch sicher gehen, dass sie nicht mehr aufwacht. Und so zieht er ihren leblosen Körper auf eine Matratze und dort schneidet er auch ihr mit dem Brotmesser die Kehle auf und rammt ihr das Brotmesser dann schließlich ins Herz. Dann schneidet er ihr die Brust von einer Schulter bis zur anderen auf, führt dann das Messer über die Brust, Bauch und Leiste bis hin zum rechten Knie. Er hofft gleichzeitig, ihr auch das rechte Femur entfernen zu können, also den Oberschenkelknochen, aber er erkennt schnell, dass diese stumpfe Klinge dieses Brotmessers für eine solche Arbeit nicht geeignet ist. Er hat ja Erfahrung als Sektionsgehilfe und er weiß also, was ist möglich mit dem Messer, was ich ihr habe, welche Klingen brauche ich eigentlich für so eine Tat, welche Werkzeuge sind dafür nötig und so lässt er also davon ab, weil er weiß, ich werde so nicht weiterkommen. Er ist sich jetzt sicher, dass er genug Ruhe und Durchhaltevermögen für den Mord an der Frau besitzt, für die er Gefühle hat. Er beschließt, sich vor der eigentlichen Tat aber nochmal auszuruhen und die Tat an Carla hat abermals nur eine Stunde gedauert. Aber inzwischen ist es 3:30 am Morgen. Er legt sich also bis 5:30 ins Bett, um sich dann auf den Weg zu seiner Frau Rosi zu machen. Er kennt die Gewohnheiten der Familie, also von Rosi, von Rosi und ihrem Ex-Mann und den Kindern. Und sie weiß, dass seine Stieftochter das Haus für gewöhnlich morgens um 7.30 Uhr verlässt, um zur Schule zu gehen. Und genau dann möchte er dafür bereit sein, das Leben seiner Frau zu beenden. Er verschafft sich dann also gewaltsam Zugang zur Wohnung und schiebt dann eine Waschmaschine vor die Eingangstür, sodass niemand fliehen kann. In der Wohnung befindet sich nicht nur sein eigenes Kind, sondern auch noch 3 seiner Stiefkinder. Das ist für ihn aber kein Problem. Er geht also ins Schlafzimmer und dort findet er Rosi wach vor. Er behauptet, er sei gekommen, um seinen Sohn zu sehen und um ihr das Geld für den Unterhalt zu bringen. Die beiden unterhalten sich eine Weile und als Hilma Swinker dann vor ihr in Tränen ausbricht, möchte sie ihn trösten und sie verspricht, die derzeit noch laufende Anzeige, die sie ihr gegen ihn erstattet hat, zurückzuziehen. Aber für Hilma steht ja, wie wir wissen, inzwischen weitaus mehr auf dem Spiel als nur die Anzeige wegen Körperverletzung. Und so ist das der Moment, in dem er ihr die beiden Morde gesteht und ihr auch eröffnet, dass er gekommen ist, um noch einmal mit ihr zu schlafen und dann erst sie und schließlich sich selbst zu töten. Wie man sich vorstellen kann, gerät Rosi in dem Moment in Panik und versucht verzweifelt, Hilma von seinem Vorhaben abzubringen. Sie schafft es dann, ihm das Brotmesser zu entwenden und auch seine Tabletten, die er mitgebracht hat, um sich selbst umzubringen. All das kann sie aus ihm raus diskutieren und schafft es dann auch, dass sie ihre Tochter zu den Nachbarn schickt, heimlich, um von dort aus die Polizei zu rufen. Sie kriegt das also insofern einigermaßen gedeichselt, dass ein Hoffnungsschimmer besteht. Er ist in dem Moment entwaffnet, die Polizei ist unterwegs und jetzt muss sie nur noch durchhalten. Es heißt für Rosi also Zeit schinden. Sie muss auf das Eintreffen der Polizei warten, Hilfe ist in Aussicht und so entscheidet sie sich, Hilmas Wunsch nach Sex zu erfüllen, in der Hoffnung, das Ganze lang genug hinauszögern zu können, bis die Rettung eintrifft. Die beiden gehen also ins Wohnzimmer, sie liegen nackt auf der Couch und es klingelt an der Wohnungstür. Hilma Swinka springt erschrocken auf, denn mit Besuch hat er nicht gerechnet. Er greift unmittelbar nach Rosis Hals. Rosi, die weiß, die Hilfe steht gerade vor der Tür. Sie wehrt sich mit all ihrer Kraft, aber Swinka ist ihr körperlich völlig überlegen. Und irgendwann stürzt sie dann im Rahmen dieses Kampfes bewusstlos zu Boden. Die Beamten stehen vor der Tür. Sie schaffen das auch schon, die Waschmaschine vor der Tür beiseite zu schieben. Swinka ist dazu in der Lage, die Stimmen der Beamten schon bis ins Wohnzimmer zu hören. Und er weiß jetzt, es ist vorbei. Seine bewusstlose Frau liegt auf dem Boden. Er steht da. Er hat eigentlich keine Chance mehr. Aber es ist für ihn kein Grund aufzugeben. Es hält ihn nicht davon ab, sein Ziel, diese Frau zu ermorden, weiter zu verfolgen. Er greift also in seine Manteltasche und in der hat er ein Taschenmesser versteckt. Und mit diesem Taschenmesser schneidet er Rosis Hals auf und sticht ihr 5-mal ins Herz. Rosi hat es nicht geschafft und er ist nach wie vor in Panik, denn Rosi muss in seinen Augen tot sein. Sie muss sterben, sie darf nicht überleben. Also egal, was er tut, er muss es irgendwie schaffen, bevor die Beamten sich Zutritt zum Wohnzimmer zu schaffen, Rosi mit Sicherheit völlig zerstört zu haben. So versucht er mit dem Taschenmesser, ihr den Kopf vom Hals zu trennen. Sein Taschenmesser reicht aber für diese brutale Tat nicht aus. Und so entschließt er sich, denn wie gesagt, er möchte sie völlig zerstören, aber er möchte sie auf der anderen Seite, weil er sie geliebt hat, wie er sagt, völlig für sich haben. Und das Einzige, wie er sich das in diesem Moment in seiner Aufregung, in seiner Panik, in seiner Torschlusspanik vorstellen kann, ist, ihr Blut zu trinken. Nur dann kann er sie ewig in sich tragen. Nachdem er das fertig hat, zieht er sich an und empfängt die Polizisten mit einer Zigarette im Mundwinkel. Hilma Swinka gesteht bereitwillig alle 3 Morde und so bleibt nur noch die Entscheidung, wie sein Verhalten zu beurteilen ist. Der Gutachter kommt nach einer 8-wöchigen Beurteilungsphase zu dem Schluss, dass Hilma Swinka voll schuldfähig ist und dass im Hinblick auf seine Taten kein Krankheitswert zu erkennen sei. Hilma Swinkas Verteidiger gibt ein Gegengutachten in Auftrag und auch dieses Gegengutachten kommt zu demselben Schluss. Hilmar Zwinker wird zum Tode verurteilt und am 1. Oktober 1970 durch einen Genickschuss in der zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in der Strafvollzugsanstalt Leipzig hingerichtet. Im Nachhinein bleibt die Frage ungeklärt, inwiefern Hilmar Zwinker nach der heutigen psychologischen Forschung noch immer ein derartiges Gutachten erhalten hätte. Dass bei ihm eine psychische Störung vorliegt, das zeigt sich einzig, also nicht nur einzig und allein, aber es zeigt sich, also das an diesem einen Faktor kann man es schon erkennen, das ist die Gefühlskälte, die er im Rahmen dieser Morde empfindet. Also eine psychopathische oder soziopathische Komponente ist hier also durchaus auch anzunehmen. In den 1970er Jahren war die Psychopathie zwar bereits im Rahmen forensisch-psychiatrischer Perspektiven bekannt, galt jedoch nicht per se als psychische Störung, sondern eher als eine Persönlichkeitsstörung, die sich durch mangelnde soziale Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Die Reform der Psychopathie-Definition, die war zwar bereits in der Theorie in vollem Gange, aber noch nicht bis in die praktischen Sphären vorgedrungen. Es hat bis in die 1980er Jahre gedauert, bis die Psychopathie unter dem Begriff antisoziale Persönlichkeitsstörung in das DSM, also in das Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, aufgenommen wird. Und erst in den 1990er Jahren wird sie unter dem Begriff der dissozialen Persönlichkeitsstörung auch im ICD-10 geführt. Wir sehen also, dass er mit seiner psychischen Störung in dieser Zeit noch nicht angekommen war und vermutlich wäre das Urteil gegen ihn heute anders ausgefallen und vermutlich wäre auch die Unterbringung, seine Unterbringung im Endeffekt wahrscheinlich in einer Psychiatrie angeordnet worden und dann hätte man auch noch ein bisschen mehr über seinen psychologischen Zustand erfahren können. Aber hätte Fahrradkette. Man kann es heute natürlich nicht mehr ändern, was passiert ist. Man merkt aber, dass er einen Werdegang hinter sich hat, bei dem eigentlich alles relativ zugespitzt gelaufen ist. Aber wie gesagt, dass jemand Morde übt, einen Mord an einem geliebten Menschen übt, an Menschen, die ihm weniger wichtig sind, das ist schon etwas, was meines Wissens nicht so häufig vorkommt. Wenn doch, wie gesagt, lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Die Informationen zum Buch, aus dem ich diesen Fall habe, die Serienmörder der DDR von Hans Thiers, übrigens ein sehr, sehr netter Herr, sehr hilfsbereit, sehr intelligent, der geht auch auf Tour und so weiter, aber das erzähle ich euch alles im Video, da könnt ihr euch dann mal selber davon überzeugen. Das Video wird es dann im Laufe der nächsten Woche auf den sozialen Medien geben, wo ich ein bisschen darauf eingehe. Heute danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuhören, wünsche euch eine wunderschöne Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.